Fragen des Menschseins. Veronika Bonelli im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Dr. Christoph Kolbe.
Hallo Christoph.
Hallo Veronika. Schön, dich zu hören.
Ich freue mich auch sehr, Christoph. Wir stehen am Anfang des Sommers, 1. Juli heute, wenn der Podcast veröffentlicht wird. Der Sommer ist für ganz viele Menschen eine Verbindung zum Thema Freiheit, über das wir heute sprechen werden. Wenn ich an meine Kindheit denke, man muss dazu sagen, in Österreich hat man 2 Monate Sommerferien, da kommt so ein richtiges Gefühl von Freiheit auf. Ich weiß schon, in Klammer gesagt, für viele Menschen bedeutet der Sommer auch ganz viel Arbeit, weil sie zum Beispiel im Tourismussektor arbeiten müssen, dann ist vielleicht der Sommer nicht so mit Freiheit verbunden. Aber ich glaube, für ganz viele Menschen ist es so eine Zeit, wo ein bisschen Entspannung einkehrt, wo weniger Termine sind, wo wir uns mit Vorfreude beschäftigen. Und ja, da kommt so ein wunderbares Gefühl von Freiheit auf. Wie ist das bei dir jetzt am Beginn des Sommers? Hast du ähnliche Gefühle?
Ja, schon auch. Also der Sommer ist eine Zeit, die immer auch ein bisschen ruhiger ist. Vielleicht könnte sie noch etwas ruhiger sein, weil ich kenne das so, dass ich dann in den Sommer auch vieles verschiebe, wo ich weiß, dafür brauche ich Zeit und Muße. Zum Beispiel die Vorbereitung eines neuen Vortragsthemas, in das ich mich dann einlese, oder das Redigieren von Artikeln und so weiter, wo man gerne ein bisschen Ruhe hat und das nicht nur so zwischendrin erledigen muss. Von daher ist die Zeit dann doch häufig auch stärker ausgefüllt, als ich es mir manchmal wünschte. Aber im Grunde ist es eine ruhigere Zeit und ich genieße das sehr. Vor allen Dingen genieße ich den Raum zu haben, viel selbstbestimmter, was meine Termine und die Rhythmik eines Tages ist, leben zu können. Also aufstehen, wann ich möchte und nicht, wann der Wecker klingelt oder wann die ersten Termine liegen. Ja, einfach viel mehr so in den Tag hineinleben können und dem nachgehen können und nachspüren können, wozu man jetzt Lust hat, Freude hat, was einem Spaß macht und dass man das dann auch sofort umsetzen kann. Das sind so Dinge, die ich genieße. Die erlebe ich stark als Freiheit.
Über Zeit möchte ich unbedingt mit dir noch sprechen. Die Freiheit von Zeit. Erinnere mich dran, falls wir uns sonst wohin verlaufen. Das finde ich ein ganz wichtiges Element. Selbstbestimmung hast du jetzt auch schon genannt. Ich glaube, das wird auch ein großes Thema sein heute in der Sendung, weil du gesagt hast, ja, man hat dann doch schon wieder Dinge vor. Das kenne ich auch. Ich habe so Bücher liegen, wahrscheinlich schon seit 2, 3 Jahren, wo ich mir denke, ah, im Sommer, im Urlaub, da habe ich dann Zeit und dann nehme ich mir das vor. Mhm. Mache ich dann doch nicht, weil es doch schon wieder ein bisschen Druck erzeugt. Deswegen habe ich auch das mit der Kindheit gleich mal reingebracht, weil ich so das Gefühl habe, da ist man doch noch tatsächlich freier von dieser Idee, was man nicht alles zu tun hätte. Einfach so eine Zeit vor sich zu haben, wo man überhaupt nichts geplant hat und so reinleben kann in den Tag. Als Kind muss man sich dann ja auch noch nicht so kümmern um die Fragen wie Essen, Trinken, wann kommt das alles daher, wann fahren wir wohin. Das ist schon nochmal ganz was Besonderes, oder?
Ja, ich denke, das ist wahrscheinlich das verschiedene Maß an Verantwortungsübernahme, das natürlich größer wird, je älter wir werden. Und dadurch bleiben ja bestimmte Rahmenbedingungen, die auch unsere Verantwortung ausmachen, bestehen. Und von denen sind wir natürlich nicht so ohne weiteres entlastet und befreit. Und da ist der kindliche Spielraum, dass einem das nicht ganz so zugemutet wird und man deshalb mehr in diese Freiheit dessen gehen kann, was man jetzt tun möchte und will, der ist, glaube ich, dann schon größer. Aber es gibt ja auch diese andere Seite, man muss das ja auch füllen können. Auch als Kind dann, ja. Also man muss ja aus dieser Zeit was machen, dass es dann nicht nur Langeweile ist. Und man froh ist, wenn sie endlich dann vorbei ist, diese große Sommerzeit, sondern dass da auch wirklich Interessantes stattfindet. Das ist schon eine Aufgabe, finde ich.
Also da stecken jetzt schon wieder 2 neue Themen drin, nämlich das Thema Verantwortung und Freiheit und auch die Frage, ob Freiheit immer was Gutes ist. Also es kann auch manchmal was Belastendes sein. Auch darauf werden wir noch kommen. Also ich muss sagen, Christoph, Ich weiß nicht, was wir uns dabei gedacht haben, als wir uns dieses Thema ausgesucht haben, weil ich habe festgestellt, was ich eh fast jedes Mal tue, aber beim Thema Freiheit habe ich es eigentlich auch schon geahnt, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass ich mich damit ein bisschen auseinandersetze. Das ist echt ein großes Thema. Ja. Und da reden auch irgendwie alle mit. Die ja. Physiker, die Mathematiker, die Psychologen, die Biologen, die Politiker, innen natürlich überall auch. Wen habe ich jetzt vergessen?
Die Philosophen.
Die Philosophen natürlich, genau.
Und die Psychotherapeuten ringen drum.
Ja, genau. Also da gibt es irgendwie total viel, ja, auch so Worte. Willensfreiheit, Bewegungsfreiheit, Redefreiheit, Wahlfreiheit. Also wir können uns da von 100 verschiedenen Seiten diesem Wort heute annähern. Und wir können das aber nur in begrenzter Weise tun. Ja, also so aus unserer Sicht, unserer Erfahrung oder vor allem deinem Wissen, Christoph, darauf müssen wir uns heute verlassen, da musst du heute was bieten.
I'll do my very best.
Genau. Weil ich das vorher auch schon gesagt habe, es war nämlich auch bewusst, ist Freiheit ein Gefühl oder ist das mehr oder was anderes?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich glaube, es ist tief in uns ein Empfinden, das uns sagt, jetzt fühle ich mich frei. Jetzt erlebe ich das, was ich tue, frei oder ich erlebe mich gezwungen. Also von daher ist es tief in unsere Gefühlswelt verwurzelt, indem sie uns anzeigt, wie wir uns erleben. Aber wenn wir ganz genau hinschauen, ist Freiheit im Grunde gar keine Eigenschaft. Also Freiheit ist nichts, was wir haben, so sagen es jedenfalls die Philosophen, die ich schätze, die aus dem existenziellen Denken kommen, sondern Freiheit ist eine Seinskategorie. Das bedeutet, Freiheit ist dem Menschen, weil er Mensch ist, eigen. Er ist frei. Und dann ist die Frage eine andere, nämlich vollziehe ich mein Freisein oder bleibe ich hinter der Möglichkeit meines Freiheitsseins zurück? Das ist die das ist der große Unterschied, aber im Erleben hast du recht, spüre ich das emotional und dann erleben wir das am stärksten in diesen beiden schönen Worten, muss ich etwas tun oder will ich etwas tun? Also müssen oder wollen. Ja, und das Wollen ist per Definition etwas, was ich aus Freiheit heraus tue.
Ich habe von der Definition her etwas gefunden, was sich wiederholt, wie gesagt, man kann sich dem auf ganz verschiedenen Wegen nähern und dann wird es auch extrem kompliziert und oft auch nicht verständlich. Dann irgendwie geht mir dann auch das Wissen aus. Also ich habe zum Beispiel was angehört von einer Physikerin, die ganz spannende Dinge gesprochen hat, wo ich auch dann nur die Hälfte so wirklich verstanden habe. Also es wird dann schon auch recht kompliziert bei diesem Thema. Aber ganz einfach gesagt, und das habe ich mehrmals so in der Art, in dem Wording ungefähr gefunden, Freiheit ist, wenn kein Zwang da ist und wenn man selbst bestimmen kann, was man tut. Würdest du das so in aller Kürze unterstreichen?
Den zweiten Satzteil würde ich unterstreichen, dass man selbst bestimmt das tut, was man tut. Ob kein Zwang da ist, das weiß ich gar nicht so genau. Denn wir sind ja und stehen immer in Gebundenheiten. Und deswegen glaube ich, man muss bei der Freiheit ein paar Dinge unterscheiden. Es gibt eine Ebene, da sind wir nicht frei, also unfrei. Und das ist die Freiheit von etwas. Ja, wir sind nicht frei von bestimmten Bedingungen, zum Beispiel von Prägung, von geschichtlichen Prägung, von biografischen Prägung, von genetischen Dispositionen, biologischen Anlagen. Und so weiter. Dazu und davon sind wir nicht frei. Und insofern kann es uns auch passieren, dass wir in Lebenssituationen hineingeraten, wo wir dann auch erleben, dass wir im Grunde diesen Situationen gegenüber gerade gar nicht frei sind. Also ein Schicksal, das uns ereilt, welches immer es das jetzt ist. Ja, demgegenüber bin ich nicht zwingend frei. Ich bin nur frei in der Frage, wie ich mich dazu verhalte. Also deswegen unterscheidet man auch in der Philosophie und so weiter die Frage frei von. Und da ist im Grunde ein hohes Maß an Gebundenheit festzustellen. Und das, würde ich sagen, ist auch das, was die Menschen betonen, die im Grunde diese Freiheit des Menschen ablehnen und sagen, die gibt es gar nicht, wenn, dann sei sie eine Illusion. Und dem gegenüber steht eine Freiheitsidee, die heißt, der Mensch ist frei zu etwas. Also wie wir uns zu etwas einstellen, wie wir uns zu etwas verhalten, wie wir dann mit dem, was ist, aufgrund einer Einstellung umgehen und dem, was uns darin wesentlich ist. Darin liegt die Freiheit des Menschen. Mhm. Also keine Freiheit von, sondern eine Freiheit zu. Das ist der Kerngedanke.
Wobei ja schon die Frage ist, ob eine Prägung oder kulturelle Vorgaben etc. gleich ein Zwang ist.
Ja, muss ja nicht sein. Ist erstmal ein Bedingungskontext.
Ja.
Ja, er wird vielleicht dann zum Zwang, wenn es dem widerspricht, was jetzt zum Beispiel ich will. Und dann merke ich komme schwer zu dem hin, was ich will, weil ich gebunden bin durch etwas, was mich in einer bestimmten Weise geprägt hat oder eine Lebenssituation, in der ich jetzt in einer bestimmten Weise stehe. Ja, da kann das dann so erlebt werden. Aber zunächst mal ist das ja auch gar nichts Negatives, dass wir in Bedingungskontexten stehen, weil diese uns ja nicht nur festlegen, sondern auch Möglichkeiten und Chancen geben. Also sie sind auch Ressourcen, wenn man so will.
Deswegen würde ich tatsächlich die unterscheiden von so Zwängen. Insofern glaube ich, ist das vielleicht nicht so ganz daneben mit dieser Definition, wenn da kein Zwang ist. Aber
ist gut, dass du das sagst. Also wenn man den Zwang auch vielleicht als das jetzt aus einer psychotherapeutischen Perspektive mal versteht, dass ich aus einem bestimmten Verhaltensmuster nicht aussteigen kann, wo es aber gut wäre, auszusteigen, dass ich dann natürlich mich unfrei erlebe da drin.
Also da ist Zwang natürlich sehr eng betrachtet jetzt. Es gibt ja dann auch noch zu etwas gezwungen zu werden, tatsächlich von einem Menschen. Aber vielleicht können wir da noch mal ganz kurz abklären, in welchem Rahmen wir uns jetzt über die Freiheit unterhalten wollen, weil so, was ist politische Freiheit, ist, können wir zwar jetzt vielleicht schwer besprechen oder tatsächlich auch so physikalische Gegebenheiten. Vielleicht können wir das noch mal klarer umreißen.
Ja, vielleicht lassen wir erstmal diese Frage, die uns Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen insbesondere interessiert, nämlich wie man selber jetzt so aus den eigenen Gebundenheiten aussteigt und vielleicht, wenn sie sich überhöhen, in die Psychopathologie gehen, das wäre dann ja der Zwang, die Zwangserkrankung, wo ich dann gebunden bin in Gedanken, in Verhaltensweisen und so weiter und damit nicht in eine freie Gestaltung meines Alltags komme. Vielleicht lassen wir das einen kleinen Augenblick nochmal beiseite und bleiben eher im Grundsätzlichen. Und dann würde ich sagen, da gibt's ja schon einen Unterschied, ob ich sage, es sind Bedingungen, in denen ich stehe, oder es ist ein Zwang, in dem ich stehe. Also der Zwang ist ja eine Zuspitzung, was diese Bedingung betrifft. Und ich würde meinen, eine Zuspitzung im Hinblick auf den verloren gegangenen Spielraum oder zur Verfügung stehenden Spielraum, mich darin verhalten zu dürfen oder auch verhalten zu müssen. Ja, und im Zwang dominiert dann natürlich auch das Müssen. Ich finde es interessant, dass gerade in unserer freiheitlichen westlichen Kultur und der Demokratie wir ja eine große Überzeugung haben, wie wichtig die Freiheit der Selbstbestimmung des einzelnen Menschen ist und wie die zu achten ist. Und wie im Grunde aufgepasst werden muss, dass nicht Menschen das Ruder übernehmen, die andere Menschen genau in diesem Selbstverständnis, in diesem Möglichkeitsraum, ihre Freiheit leben zu dürfen und für das, was ihnen wesentlich ist, einstehen zu dürfen, das im Grunde in Frage stellen und nicht mehr zulassen. Also ich glaube, dass gerade die Freiheitsidee ein sehr wesentliches Merkmal unseres demokratischen Selbstverständnisses ist. Mhm. Vielleicht muss man immer sagen, wenn wir über Freiheit reden, müssten wir die nächste Folge über Verantwortung machen. Logischerweise, weil Viktor Frankl hat gesagt, das sind die zwei Türangeln, anthropologisch gesehen, in denen sich Menschsein dreht. Ja, also sowohl, dass wir uns frei verhalten können und deswegen handelnde Wesen sind, und die Freiheit aber immer gekoppelt ist an etwas, und das nennt sich Verantwortung. Deswegen gibt es diesen schönen Spruch, Freiheit ohne Verantwortung ist Willkür und Verantwortung ohne Freiheit ist Pflicht.
Und je mehr Freiheit, desto mehr Verantwortung?
Ja, kann man sagen. Also ich kann, wenn ich den Freiheitsraum für mich in Anspruch nehme, muss ich gleichzeitig Ja zu der Verantwortung sagen, die ich darin übernehme. Weil die Freiheit ist ja nicht einfach nur ein Geschehen, sondern sie richtet sich ja auf etwas. Also ihr geht es um etwas. Ja, in der Freiheit nehme ich Position für etwas, um das es mir geht. Wir würden das existenzanalytisch einen Wert nennen. Und diesen Wert gilt es jetzt zu verantworten. Und wenn ich sage, ich steige aus allem aus, was um mich herum gelebt wird, und will es ganz anders tun, dann werde ich dafür die Verantwortung übernehmen müssen. Ja, wenn jemand sagt, ich mache keine Ausbildung, ich mache eine Weltreise, und ich weiß noch nicht, als junger Mensch jetzt beispielsweise, und ich weiß noch nicht, wann und ob ich überhaupt eine Ausbildung mache, dann ist das ja gegen, sagen wir mal, das, wie man in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis hier einen Weg geht, indem man die Schule absolviert, dann eine Ausbildung macht und dann Verantwortung im Beruf übernimmt, dann bekommt man Geld dafür, wird bezahlt, kann sich dafür eine Wohnung leisten, vielleicht ein Haus kaufen und so weiter, ja. Und es gibt ja Menschen, die sagen, ich will den Weg anders gehen. Und das ist auch ihr Recht, das zu tun. Ja, aber sie müssen dann schauen, wie sie ihr Moment der Verantwortung leben, nämlich wie kann ich dann für mich sorgen? Wie gestaltet sich ein Einkommen, von dem ich leben kann? Was bedeutet das für meinen Stand in der Gesellschaft und so weiter? Und dass ich dann im Grunde dazu die Verantwortung übernehme. Das ist, glaube ich, die Aufgabe.
Mhm. Ich habe jetzt auch noch an etwas Größeres gedacht, nämlich Folgendes. Ich glaube, ganz am Ende ist Freiheit etwas sehr Kleines, auch, oder wie soll ich sagen, auch im ganz Kleinen verwirklichbar. Aber gehen wir jetzt mal davon aus, dass Freiheit auch bedeutet, zum Beispiel sehr viel Bildung zu haben, das heißt viel zu wissen, auch vielleicht einen gewissen finanziellen Reichtum zu haben, also je größer die finanzielle Freiheit und dann vielleicht auch noch in einem demokratischen Land leben zu dürfen, ist ein sehr hoher Grad an Freiheit, würde ich sagen. Dann stellt sich eben auch die Frage, kann ich das so vergleichen? Hat so ein Mensch mit diesen Bedingungen mehr Freiheit als jemand anderer oder liegt Freiheit ja so und so in ganz was anderem begründet? Das schauen wir noch, ja. Aber sagen wir, diese Form von viel Freiheit ist gegeben, dann habe ich irgendwie auch eventuell mehr Verantwortung für diese Welt oder für die Mitmenschen, weil ich mehr weiß, weil ich mehr Möglichkeiten habe. Oder ist das jetzt nur so eine moralisch-ethische Idee von mir?
Ja, du benutzt schon die richtigen Worte. Also ich würde aus einer existenziellen Perspektive diese Frage, die du stellst, nicht sofort in das Moralische heben wollen, sondern ich würde sie im Individuellen, also auf den einzelnen Menschen bezogen, stellen. Und dann würde sie für mich etwas anders lauten. Wenn du diese Möglichkeiten hast, was bedeutet das dann für dich? Was heißt das dann für dich? Und zwar so, dass du den Eindruck hast, ich mache aus meinem Leben etwas, zu dem ich stehen kann. Ja, und wir können aus unserem Leben viel oder wenig machen. Das ist eine der wichtigen Botschaften, die ich bei Frankl gelernt habe. Ja, so dass ein Mensch, der vielleicht aus engen Bedingungen kommt, sich unglaublich viel abringt, wenn es ihm gelingt, da auszusteigen und ein klein bisschen etwas anders zu machen als das, was alle seine Vorfahren bis dahin getan haben und dadurch sich ein Lebensraum erarbeitet und erschließt, wo vielleicht jemand, der das schon lange kann, sagen würde, na, was ist das schon? Aber für den ist das wirklich eine große Aufgabe und Herausforderung und Verantwortung gewesen und geworden. Und deswegen glaube ich, dass Menschen, die mit großen Begabungen ausgestattet sind und auch mit guten Voraussetzungen und Spielräumen ausgestattet ist, wie du es jetzt eben in deiner Frage erwähnt hast, die stehen, glaube ich, in einer weitergehenden Frage für sich, was mache ich daraus, sodass ich dem gerecht werde, was das jetzt als Möglichkeit, als Verantwortung an mich heranträgt. Was das dann im Einzelnen ist, das muss, glaube ich, jeder für sich selbst herausfinden.
Ich habe mir da jetzt gerade noch gedacht, vielleicht gibt es einen Unterschied auch zwischen innerer und äußerer Freiheit oder Freiheiten, denn das, was ich aufgezählt habe, waren ja eher so äußere Bedingungen oder Möglichkeiten, die mir eine gewisse Bewegungsfreiheit tatsächlich zum Beispiel ermöglichen, Bewegung im Denken oder Freiheit im Denken oder eben auch mich von A nach B zu bewegen, wie es andere nicht haben. Und trotzdem können ja solche Menschen, die viel Wissen, viel Geld und viel andere Möglichkeiten haben, trotzdem innerlich ja sehr unfrei sein. Mhm. Also die kommen ja dann eventuell trotzdem in Psychotherapie, weil sie das Gefühl haben, dass sie innerlich gebunden sind an Dinge, die sie geprägt haben, aus denen sie nicht raus können, wie zum Beispiel, was weiß ich, Leistungsdruck oder so, sag jetzt irgendwas.
Oder Erwartungshaltungen zu entsprechen. Ne? Also ich glaube, das ist wichtig, was du sagst. Bisher haben wir mehr über den, sagen wir mal, Bedingungskontext als zur Verfügung stehender Spielraum gesprochen. Ob das natürlich innerlich von einem Menschen so erlebt wird oder ob der sehr angepasst ist und unter an starken Über-Ich-Setzungen leidet und deswegen im Grunde gar nicht innerlich sich frei fühlt und diesen Möglichkeitsraum auch gar nicht als solchen empfindet, sondern sich massiv unter Druck erlebt, weiß ich nicht, mindestens genauso erfolgreich sein zu müssen, wie der Vater es war oder die Mutter es war oder Ähnliches. Ja? Das ist, glaube ich, etwas, zu dem man hinfinden muss. Ja, dieses innere Erleben, dass das Leben aus dem eigenen personalen Wertbezug heraus zu leben. Das ist übrigens das, was Heidegger beschreibt, wenn er sagt, wir sind in diese Welt hineingeworfen, werden dann sozialisiert gemäß der Erwartungen dieser Welt und dann werden wir, wie man zu sein hat, und dann besteht die Herausforderung für den Menschen nochmals, sich zu fragen, aber bin auch ich das? Will ich das? Und dann unterscheidet er dieses Mannsein und Ichsein. Also er hat dafür das Wort Eigentlichkeit, also eigentlich sein, was ist mein Eigentliches? Und wir würden vielleicht es stärker als, was ist mein Sinn, was ist meine Sinnausrichtung beschreiben. Ja, und die Sinnausrichtung muss ja nicht zwingend das sein, was der Erwartungshorizont der Mitwelt ist.
Ja, dann würde ich sagen, wenden wir uns dem mal zu, weil ich denke, aus dem heraus entsteht ja auch so etwas, dass Menschen sagen können, die zu Unrecht im Gefängnis sind, zum Beispiel, weil sie sich für demokratische Werte einsetzen oder was auch immer. Oder auch von Menschen aus der Nazizeit wissen wir das ja dann, die trotzdem, trotz Gefängnis, das von sich gesagt haben, dass sie sich innerlich frei fühlen. Ja. Oder so eine Extremsituation kann ja nur dann kommen, wenn ich da total im Innern frei bin, so wie du es gerade beschrieben hast, oder?
Ja.
Das ist dann so das höchste Ziel von Freiheit, oder?
Ja.
Kann man das so sagen?
Ja, also vielleicht ist deine Frage auch noch eine Gelegenheit, nochmal zurückzukommen auf das, was wir im Eingang schon angesprochen hatten. Es gibt ja im Grunde zwei große Positionen. Die einen, die sagen, es gibt diese Freiheit des Menschen gar nicht, es ist alles determiniert und festgelegt. Das nennt man eine naturalistische Position. Ja, das heißt, hier wird der Mensch verstanden aus den ihm innewohnenden Gesetzmäßigkeiten, die man jetzt studieren kann und die man heute viel, viel besser kennt und um die man viel, viel besser weiß als früher. Ja, und deswegen gibt es eine ganze Reihe von Wissenschaften, die an dieser Stelle forschen. Und wenn du Physik erwähnt hast vorhin, Biologie erwähnst und Neurowissenschaften könnte man heute mit hinzunehmen und so weiter, dann würde ich sagen, man kann diese Wissenschaften und alles, was man daraus aus dem Menschsein erkennt, das kann man aus einer naturalistischen Position als die Gesetzmäßigkeiten, die in uns, weil wir Lebewesen sind, ja, weil wir als Menschen Lebewesen sind, die kann man erkennen und man kann daraus auch voraussagen, wie wir uns verhalten werden. Und aus dieser Position, wenn Vertreter diese Position einnehmen und eine weitere Position nicht gelten lassen, dann ist der Mensch determiniert. Aufgrund dieser entsprechenden genetischen und epigenetischen Prägungen, die uns ausmachen. Und die zweite Position, die es dazu geistesgeschichtlich schon immer gibt und gab, ist eine eher, sagen wir mal, existenzielle Betrachtungsweise. Also da würde man das Wort der Geistigkeit des Menschen bemühen, wobei das Wort Geistigkeit ein bisschen schwierig ist, weil es nicht Rationalität und Geist meint, sondern eine bestimmte Dimension, die nur dem Menschen eigen ist. Ja, dass er zum Beispiel sich die Sinnfrage stellen kann. und dass er fragen kann, darf ich das tun, was ich tue und so weiter. Und im Hinblick auf diese existenzielle Ebene gilt die Frage nach der menschlichen Freiheit. Das heißt, ich bin als Mensch herausgefordert, mich zu entscheiden. Und jetzt kommt es darauf an, ob ich die Entscheidung naturalistisch als Folge von Gesetzmäßigkeiten verstehe und sie deshalb im Grunde gar keine Entscheidung ist, sondern eine Zwangsläufigkeit eines Verhaltens. Ja? Oder ob ich die Entscheidung als dieses Freiheitsmoment sehe. Ich habe die Möglichkeit, mir diese Fragen zu stellen und eine Position einzunehmen. Und dieses ist das Freiheitsmoment des Menschen. Ja, insofern ist die Frage der Freiheit zutiefst auch gekoppelt an das Phänomen der Entscheidung und dadurch wird die Verhaltensweise zur Handlung. Man könnte auch sagen, wenn ich nicht frei bin, gibt es nur Verhalten. In dem Moment, wo ich Freiheit in Anspruch nehme und damit eine Entscheidung setze, ist mein Verhalten ein Handeln. Ja? Und das ist für mich das wesentliche Moment. Und letztlich landen wir hier auch am Schluss jetzt bei Axiomen, also Denkvoraussetzungen, die man entweder teilt oder nicht teilt. Und das unterscheidet diese schwere Debatte so in zwei Lager. Die einen, die sagen, das anerkenne ich nicht, und die anderen, die sagen, genau das ist das Wesensmerkmal der Freiheit. Mhm. Und ich würde aus einem sehr pragmatischen Sinne sagen, das ist das, was ich in mir und viele Menschen, die mir das berichten, erleben. Ob ich mich als Getriebener oder Abhängiger erlebe oder Handelnder erlebe. Ja. Ja, und im Verständnis unserer existenzanalytischen Psychotherapie geht es ja darum, Menschen dahin zu begleiten, dass sie sich als Handelnde, also als Gestalter ihres Lebens erleben.
Und da ist dann vielleicht auch nicht so wichtig, wie viele Optionen ich dann tatsächlich habe, weil es stimmt natürlich schon, es gibt eine gewisse Anzahl von Möglichkeiten, zwischen denen ich mich entscheiden kann, aber halt nicht alle. Ich kann vielleicht auch nicht alles denken, ich weiß nicht alles oder, also es ist dann schon wieder begrenzt, aber innerhalb von dem, was mir zur Verfügung steht, da habe ich dann wieder eine Freiheit. Deswegen verstehe ich schon, dass es dann Leute gibt, die sagen, das ist schon alles sehr eingegrenzt, aber trotzdem gibt es einen Spielraum, der mir Freiheit verschafft.
Ja. Ja, vielleicht kann man auch sagen, der ist klein, der Spielraum. Also, aber die entscheidende Tatsache ist, dass es den Spielraum gibt. Und ich hätte früher, als ich jünger war, auch aus einer psychotherapeutischen Perspektive stärker gedacht, wenn ich mich mit mir sehr auseinandersetze, dann habe ich auch ein zunehmend hohes Maß, mich zu meinem Gewordensein, zu den Prägungen, auch zu meinen Charakterstrukturen, also den psychischen Strukturen und so weiter, relativ zu lösen, also auch recht anders sein zu können. Ja, das ist eine Überzeugung, die ich verloren habe über mein Älterwerden und auch über die vielen Begleitungen von Menschen in der Psychotherapie. Ich glaube, es gibt Prägungen in uns und Konstitutionen, mit denen machen wir besser unseren Frieden und leben mit ihnen und sagen, das gehört zu mir und jetzt sehe ich darin die Ressource, als dass ich es loswerden will. Ja, und dann kann das ein Kapital werden. Ja, und dann kann ich das ja auch vielleicht positiv in meine Lebensgestaltung einbeziehen. Und deswegen glaube ich, dass dieser Freiheitsspielraum sich wirklich mehr auf die Entscheidung bezieht und nicht das Loslassen einer Geschichte, weil die Geschichte wird doch immer zu mir gehören. Die wird mich immer prägen und in welchen Facetten mag die alle auftauchen, wo sie plötzlich wieder irgendwas zum Ausdruck bringt, was aus dieser prägenden Geschichte heraus für mich mal wesentlich war. Ja, und das glaube ich, kann ich gar nicht alles ergründen. Ja, dieser unbewusste Teil da drin ist riesig groß. Aber das ist nicht notwendig, weil entscheidend ist, was will ich im Hier und Jetzt tun? Wohin soll es jetzt gerade hier gehen mit diesem Leben?
Also sprich, die größere Freiheit liegt dann darin, anzunehmen, was ist und, wie du gesagt hast, jetzt damit meinen Frieden zu machen, anstatt dann ständig drüber nachzudenken, was könnte noch oder wie könnte es anders sein oder warum und so weiter.
Ja, oder wie hätte es sein können, wenn.
Ja.
Das ist alles unproduktiv.
Ja. Ja, da fällt mir auch etwas ein, was ich auch gelesen habe von Bas Kast, so ein deutscher Psychologe. Der hat sich auch ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und der bringt dann eine Studie sogar, glaube ich, wo es um die Frage ging im Sinne von, dass es ja total schräg ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wir eigentlich extrem viel Freiheit haben und vor allem Freiheit im Sinne von Möglichkeiten. Und dann sagt er, der Test war, man hat Menschen 24, glaube ich, verschiedene Marmeladen zur Verfügung gestellt und die konnten sie alle testen. Und am Ende war die Frage, ob sie jetzt davon eine kaufen wollen oder nicht. 24 und die andere Situation war die Auswahl aus, ich glaube, 3 oder 6. Ja. Und man hat dann gesehen, dass die Leute, die nur 6 zur Verfügung hatten, die haben sich viel leichter getan, eine Auswahl zu treffen und die haben dann tatsächlich am Ende was gekauft. Die ganz viel Auswahlmöglichkeiten hatten, die waren eigentlich eher verwirrt und überfordert und haben am Ende nichts von all dem gekauft. Ja. Also es zeigt so diese, was wir ja jetzt immer mehr haben, total viel Möglichkeiten, auch in der Partnerwahl zum Beispiel durch diese ganzen Online-Angebote. Das scheint so, als würde uns das ganz viel Freiheit geben, aber eigentlich tut es das nicht. Also vielleicht hast du auch schon mal die Erfahrung gemacht, ich schon im Supermarkt zu stehen und eine Sache kaufen zu wollen und dann habe ich aber da x verschiedene Möglichkeiten, dann kriege ich totalen Stress, denke mir, ich muss mir alles durchlesen und wissen, was die Dinge bedeuten, um jetzt die richtige Entscheidung zu treffen und dann kaufe ich am Ende gar nichts oder gehe total unbefriedigt und überfordert raus wieder. Ja. Das finde ich eine sehr interessante Beobachtung und hat mich jetzt bei dem, was du gesagt hast, erinnert, dass es vielleicht am Ende um was anderes geht. Und eben nicht um Wahlmöglichkeiten.
Ja, aber schau, genau das ist der Punkt. Okay. Reden wir hier jetzt über Freiheit oder reden wir plötzlich darüber, dass im Horizont dieser Diskussion um Freiheit ganz andere Themen auf einmal Platz nehmen? Es muss nämlich alles immer richtig sein. Es sollte immer das Beste sein. Ich muss es gut machen und so weiter. Ja, also da kommen Ansprüche rein, die natürlich reduzierter sind, wenn der Wahlhorizont kleiner ist. Ja, ob das jetzt besser oder schlechter ist, einmal dahingestellt, ist auf jeden Fall dadurch entlasteter, das ist schon klar. Aber sich darin zu bewegen, das ist die Kunst, das ist auch, glaube ich, gerade das, was wir in unserer Gesellschaft erleben, dass wir zumindest in unserer deliberativen Demokratie in so vielen unterschiedlichen Wertüberzeugungen leben dürfen und dass die Gesellschaft den Raum gibt, das in dieser Weise auszugestalten und um dann darin irgendwie das Miteinander zu leben, ja, dass das natürlich sehr, sehr viel anspruchsvoller ist, als wenn es nur ein paar wenige Möglichkeiten gäbe, wie man halt richtig lebt. Ja? Nicht umsonst gibt es aber dann die, sagen wir mal, Revolutionen und die Erhebungen von Menschen, dass sie sich auf Dauer nicht unterdrücken lassen, sondern irgendwie immer auch dieser Freiheitsidee im Grunde Raum verschaffen, indem sie auf die Straße gehen und letztlich autoritäre Regime irgendwann abschütteln.
Man sieht, wie gesagt, es bestätigt sich, dass das Thema schon sehr groß ist und dass man da viel nachdenken kann über alles Mögliche, dass alles Bedeutung hat, finde ich, und relevant ist und auch unseren Alltag doch sehr beeinflusst. Aha. Da kommt irgendwie viel mit rein. Ja. Vielleicht wollen wir doch nochmal jetzt zu dem gehen, was wir vorher schon angeschnitten haben, diese innere existenzielle Freiheit, was die bedeutet und wie wir zu der kommen, weil ich finde das schon spannend. Wie kann ich ein freies Leben führen, auch wenn äußere Bedingungen zum Beispiel nicht so groß sind, dass ich auch mit dem, was ich hier jetzt habe, auch am Ende irgendwie zufrieden sein kann und das Wissen habe, ich kann hier ein freies Leben führen. Also Freiheit ist nicht gebunden an eben viel Geld, damit ich viel herumkomme oder noch mehr Wissen. Also ich finde, ein gewisses Grad an Wissen gehört schon auch zu einer Freiheit dazu, aber auch Menschen mit wenig Bildung können ein freies Leben führen, oder? Frage ich dich?
Ja, unbedingt. Also was du damit sagst, ist, dass der Bedingungsspielraum, den wir als Voraussetzung haben und mitbringen, nicht zwingend über unser Freiheitserleben entscheidet. Ja. Und jetzt ist die Frage, wie kommt das? Ja, wieso kann ich mit wenigem sehr zufrieden sein und mich frei da drin erleben? Und ein anderer hat viel mehr und erlebt sich unfrei. Das hat, glaube ich, zu tun mit der Stimmigkeit von Wertbezügen. Also wenn ich das, was ich tue und lebe, so empfinde, dass das für mich stimmt, dass das meins ist, also ein Beruf beispielsweise, oder als Mutter jetzt eine Familie zu haben und meinetwegen dann einen Beruf noch zu haben. Das ist ja heute der Anspruch, wie man das zusammenkriegt. Ja, aber angenommen, es ging nicht, weil, weiß ich nicht, die familiären Voraussetzungen das nicht zulassen. Ja, oder ich kenne viele Familien, die haben zum Beispiel ein behindertes Kind. Und auf einmal müssen sie einen ganzen Lebensentwurf, den sie für sich hatten und vielleicht sogar auch gelebt haben bis dato, komplett umschmeißen und sich in den Dienst dieser Aufgabe, dieses schwerstbehinderte Kind zu begleiten, stellen. Ja, und auf sehr, sehr viel verzichten. Und das mit einem inneren Einvernehmen zu tun und zu sagen, das ist jetzt in Ordnung, das ist meine Aufgabe, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und wahrscheinlich, ich habe Verständnis dafür, wenn es da Menschen gibt, die das schwer können, weil das natürlich hart ist, wenn man wertvolle Dinge, die einem viel bedeuten, lassen muss. Und ich habe gelernt bei denjenigen, die sagen, so ist das Leben für mich in Ordnung. Ja, die sagen alle schon, ich könnte mir schon auch ein anderes Leben vorstellen. Ich weiß das, ich habe es ja auch gekannt. Ja, aber das erlebe ich jetzt als meinen Auftrag, mich um dieses Kind zu kümmern. Und es kann nur in bedingter Weise für sich selber sorgen. Und dadurch bin ich anders als Mutter gefordert, als Vater gefordert, als ich es wäre, wenn das Kind anders gesund wäre. Ja, so. Und das sind Menschen, die nicht zwingend dann sagen, jetzt bin ich unfrei. Ich glaube, die können schon erzählen über ihre Wünsche und vielleicht auch traurig sein über das, was ihnen nicht möglich ist, was ansonsten auch eine interessante Lebensausrichtung wäre. Aber ja, so gilt es, glaube ich, dass wir das finden, was uns im Horizont der Möglichkeiten, die uns gegeben ist, was das uns eigen ist. Ja, und ich glaube, darum geht es zutiefst. Wenn wir das gefunden haben, dann ja, leben wir es, wir sind erfüllt und ich glaube, jeder würde dann sagen, ja, das ist meins, ich fühle mich frei da drin.
Aber in dem Beispiel, das du genannt hast, ich frage mich, wie komme ich dazu oder wie gelingt das? Gelingt das sicher auch nicht jedem, das dann anzuerkennen, was ist meins? Oder reicht es dann, wenn ich das in gewissen Aspekten meines Lebens so spüre oder ja, was davon?
Ich glaube, das ist eine wirklich schwere und gute Frage, die du stellst, weil sie jetzt, ich hatte ja, meine Antwort war ja eben, wenn ich einen existenziellen Sinnbezug sehe in dem, was ich tue, dann erlebe ich mich als frei. Und du fragst ja jetzt, ja, das kann schon sein, aber brauche ich nicht dazu auch ein paar innere Voraussetzungen, damit mir das möglich wird? Und ich glaube, das ist die Antwortspur, die du damit legst. Ja, ich glaube, es braucht auch ein paar innere Haltungen, die wir einnehmen können müssen. Ich muss zum Beispiel die Fähigkeit haben, von einem anderen Lebensentwurf, den ich kannte, loslassen zu können. Und ich muss damit im Frieden sein können. Ja, und vielleicht muss ich das sogar betrauert haben, um Abschied genommen zu haben von einem Leben, was auch denkbar wäre und so weiter. Ja, und vielleicht muss ich auch wach bleiben und sagen, wie lange stimmt das für mich? In welchem Maß stimmt das für mich? Sodass ich immer wieder eine Fähigkeit habe, rückzukoppeln, was ist die Aufgabe im Außen, die das Leben mir abverlangt und was ist aber auch mein Möglichkeitsraum, dass ich nicht verkümmere darüber. Ja, sodass ich im Grunde auch dann hinreichend das lebe, was auch noch wesentlich ist für mich, damit das alles eine gute Balance bekommt, in der ich stehe. Ja, also ich glaube, schwierig wird es, wenn solche Dinge nur plötzlich unter die Idee der Pflicht rutschen. Wir würden das personale Verantwortung versus Pflicht nennen. Ja, und im Grunde ist nicht mehr die Verantwortung, die aus Freiheit gewählt wird, ist, die ich aber auch immer wieder neu bestimmen darf. Ja, und die nicht aus Über-Ich-Setzungen kommt. Ich glaube, das scheint mir eine wesentliche Bedingung zu sein.
Also in dem Beispiel, dass es zumindest die Option gibt zu sagen, ich gebe dieses Kind auch in eine andere Obhut und dann kann ich mich entscheiden dazu jetzt. Ne?
Genau.
Oder es gibt von außen die Vorgabe von meinem sozialen Umfeld, wo alle sagen, also da hast du jetzt dieses Kind und das Gebot der Nächstenliebe zum Beispiel besagt, dass es jetzt dein Kind ist und da kannst du es überhaupt gar nicht anders machen und alle erwarten so. Und dann kann ich irgendwie nicht aus und dann kann es schon sein, dass das ein Horror wird für alle Beteiligten oder so.
Ja, ja, sehr gut, genau so ist es.
Was sind denn noch so Bedingungen für innere Freiheit? Also wir haben das ja vorher schon kurz gesagt, Erwartungshaltungen, denen man sich manchmal so ausgeliefert fühlt oder so ein gewisses Leistungsdenken. Ich denke auch sehr an Vergleichen. Es gibt so Leute, die sind so, tatsächlich hat man bei denen so das Gefühl, die haben so eine innere Freiheit, denen ist wurscht, was die anderen denken, die machen irgendwie, wonach ihnen ist. Also so und sind da gut mit sich und können den Tag genießen und andere hetzen einfach immer irgendwas hinterher. Also das ist für mich so ein Gefühl von, oder etwas, wo ich sage, das wäre eine schöne Art von Freiheit, das, was wir jetzt schon gesagt haben. Ne? Also
das ist im Grunde so eine innere Autarkie, in der man steht. Ne? Also eine Unabhängigkeit, das, was für mich gültig und richtig ist, zu lösen von der Erwartungswelt der anderen und sich selbst wiederum auch nicht immer wieder in diesen Vergleich zu stellen. Also im Grunde würde man das in die Ebene der Selbstwert-Thematik hineinordnen. Ja, also kann ich zu dem stehen, zum Beispiel, was ich für richtig halte, was ich als das meine erkannt habe? Oder bin ich nur jemand, wenn ich den Erwartungen maximal Rechnung trage, die an mich herangetragen wird? Ja, und dann vergleiche ich mich und dann werde ich wenig selbstbestimmt die Dinge tun, sondern mehr aus dieser Zustimmung der anderen heraus, die das dann gutieren, leben. Ja, und dann bin ich sehr abhängig. Also ich glaube, ein gegründeter Selbstwert ist ein großer Faktor, ob ich das kann. Ja, und dann steigt man aus dem Vergleichen. Es ist einem egal. Nicht gänzlich egal, so nicht. Ich lasse mich anfragen da drin, so würde ich es gerne sagen. Aber es ist eine Anfrage und nicht eine Bedingung, damit ich weiß, dass ich jemand bin. Das ist ein großer Unterschied. Mir würde noch als weiteres Element einfallen, ich muss zum Beispiel fühlen und spüren können. Ich muss die Fähigkeit haben, wahrnehmen zu können, ob diese, also emotional wahrnehmen zu können, ob das wirklich für mich ein Wert ist oder ob das nur ein spontaner Gedanke ist, so eine Art Setzung ist, etwas, was man dann tut. Also erlebe ich es auch so. Und diese Fähigkeit muss man ebenfalls haben, sich im eigenen Erleben zu begegnen und schonungslos ehrlich zu sein bei sich da drin. Mhm. Also das wären so Bedingungen.
Und vielleicht auch sozusagen als Top von dem auch genießen zu können. Gehört das für dich auch dazu?
Ja, genau. Also das ist ja ein Element des Menschen, dass er die Werterfahrung auch dadurch oder dass sich die Werterfahrung dadurch bestätigt, dass es stimmt. Und im Genuss erleben wir das zum Beispiel. Das wären die Erlebniswerte dann, ja? Die spüren wir ja mehr auf der Ebene des Genießens, während wir die schöpferischen Werte mehr auf der Ebene der Tätigkeit und der Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, erleben, ja. Ja, und deswegen können vielleicht auch Menschen aus so bestimmten zugespitzten Verhältnissen durchaus ein Erleben schildern, wo sie dann sagen, und das war für mich schön, wo jemand, der das gar nicht so kennt, drüber hinweggehen würde und das gar nicht so in dieser Weise als zum Beispiel Genussmoment oder als Erlebnismoment beachten würde, weil er das für viel zu gering hält. Und deswegen sind, glaube ich, Menschen, die unter bestimmten Bedingungen leben, an denen können wir lernen, wo überall unsere Welt reich ist und uns beschenkt mit kleinen, das kann ein Lächeln zum Beispiel sein. Ja, oder das kann irgendeine Form von Dankbarkeit sein, die der andere mir gegenüberbringt, wo ich jetzt spüre, ja, dafür hat sich's gelohnt, mich eingesetzt zu haben. ja, wo, wenn man das nicht sieht, man sonst unbeachtet vorbeiliefe daran.
Ja, Christoph, ich glaube, hier können wir jetzt einen ganz guten Bogen schließen zum Beginn. Tatsächlich gäbe es schon noch das ein oder andere Thema, wo wir weiterschauen könnten. Aber wie schon hier mehrmals gesagt, das Thema Freiheit birgt so viel, dass wir das in einer Folge hier gar nicht besprechen können und wahrscheinlich auch nicht zwischen uns lösen können, so viele Themen. Also vielleicht fühlen sich die, die uns hier zuhören, auch ein bisschen angeregt, selber weiterzuschauen, was auch für euch relevant ist. Es gibt ja auch ganz viele Bücher, es gibt viele andere Podcasts, es gibt interessante Sendungen zu dem Thema. Ich empfehle vielleicht ein Buch, das ich noch nicht gelesen habe, aber ich habe schon einige Interviews mit der Autorin gehört und das Buch liegt hier auf meinem Stapel. Ich erinnere an den Beginn der Sendung. Mal schauen, ob es diesen Sommer drankommt, ob ich genügend Zeit finde. Das Buch heißt Bleibe Freiheit von Eva von Redeker. Da geht es darum, dass wir, das haben wir vorher schon kurz angesprochen, diese vielen Möglichkeiten, die wir heute haben, die sehen wir oft als Freiheit an, da und dorthin reisen zu können und überall sein zu können. Aber sie sagt so, die eigentliche Freiheit besteht darin, auch an einem Ort bleiben zu können und eben das, was wir versucht haben hier zu beleuchten, auch dann sich als freier Mensch zu empfinden oder als freier Mensch leben zu können. Und daher auch das Thema mit der Zeit, das ich am Beginn angesprochen habe. Ich glaube, ein ganz großes Gut in unserer heutigen Zeit ist tatsächlich Zeit zu haben. Da können wir jetzt nochmal mit Blick auf den Sommer so, vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, Christoph, wie wir das auch gut nutzen können oder diesen Gegensatz, den finde ich schon sehr essentiell auch für uns heute hier. Diese vielen, wir haben so die Idee, das und das noch und da könnte ich noch dorthin reisen und dorthin und das auch noch und das gibt uns so viele Möglichkeiten, aber ich kenne es von mir selber, habe ich auch schon gesagt, das macht dann aber auch wieder Stress und Druck und dann weiß ich schon gar nicht, wo ich jetzt überhaupt als erstes hinfahren soll und was ich als erstes machen soll. Und ganz frei habe ich mich zum Beispiel gefühlt vor kurzem. Da sind wir, eine ganz lustige Sache, zum Geburtstag eines Freundes, der hat alle eingeladen, die wollten mit einem Boot der eigenen Wahl. Wir hatten ein Schlauchboot, ja, eine gewisse Strecke, die Donau uns runtertreiben zu lassen. Da sind wir so von A nach B gefahren und halt dann irgendwann wieder raus. Und das war eine große Freiheit, so ein Stück des Sonntags, einfach nur in diesem Schlauchboot zu hocken und mich den Fluss treiben zu lassen. Zeitfreiheit, Bleibefreiheit, was sagst du dazu? Mit Blick auf den Sommer.
Ja, das sind also viele tolle Gedanken, die du da jetzt ansprichst, merke ich. Also, und ich möchte ein paar herausgreifen, um sie vielleicht nochmal zu vertiefen. Also das eine ist ja dieser Punkt, Freiheit kann man immer nur in Korrespondenz zu Verantwortung sehen. Also Bleibefreiheit würde ja auch dann heißen, ich bin nicht einfach losgelöst überall und irgendwo und damit dann auch nirgendwo, sondern ich bin jetzt hier und verweile in dem, was ist, um darin zu erkennen, was mich anspricht, was das meine ist, vielleicht sogar mich überraschen zu lassen durch neue Erfahrungen. Also wir würden das auch dann wieder Werterfahrung nennen. Also meinetwegen das Plätschern eines Wassers zu hören, die wunderbare Uferbegrünung zu sehen, die Libellen fliegen zu sehen, die Frösche quaken zu hören und so weiter. Etwas, wo man, wenn man manchmal so nur so für sich ist, drüber weghört und das gar nicht wahrnimmt. Und durch so eine offenere Sinneswahrnehmung im Grunde sich auch überraschen zu lassen vom Reichtum der Welt und was in ihr alles ist. Also das wäre so ein Gedanke, einmal dieses, dass durch das Verweilen mir etwas begegnet, weil ich ein Stück meine Vorstellungswelt loslasse, indem ich jetzt im Hier und Jetzt bin und mich einfach von dem her überraschen lasse, was aus dem Hier und Jetzt auf mich zukommen will. Und nicht schon an meiner Idee festhalte, welches Ziel ich wieder zu erreichen habe. Das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Unkultur in unserer Zeit, dass man immer unterwegs ist, weil man noch etwas tun muss. Ja, und deswegen tun, glaube ich, Zeiten gut, wo wir einfach mal sind und gar nicht uns schon von vornherein wieder vorgenommen haben, wie diese Zeit zu werden hat, ja, sondern dass wir uns darin überraschen lassen können. Und ich glaube, dass in diesem Freiheitsraum aber es immer um die Begegnung mit etwas geht. Ja, und das wird dann hoffentlich etwas Wertvolles sein und zu dem hin sollte ich mich einlassen. Und das wäre so mein zweiter Gedanke jetzt. Ich glaube nicht, wir müssen alles leben und alle Möglichkeiten, ich überzeichne das jetzt, gelebt haben, die uns in der Situation zur Verfügung ständen, sondern das eine. Ja, und dieses eine, auf das sollten wir uns einlassen und das haben wir dann erlebt. Also nicht nur gelebt, sondern auch erlebt. Ja, und das ist das, was uns das Leben reich macht. Und ich meine, du wirst das auch kennen, ich kenne das auch manchmal, wenn einem das nicht so gut gelingt, dann denkt man, ja, diese Möglichkeit gäbe es noch und jene Möglichkeit gäbe es noch. Und man nascht von allem ein bisschen, man macht alles so ein bisschen und ist am Schluss total unzufrieden, weil man nichts richtig erlebt hat.
Dann ist man am schönsten Urlaubsort der Welt, was auch immer das für einen ist. Ja. Aber man, wie du sagst, man hat sich auf nichts eingelassen und dann ist ein ganzer Tag dort auch irgendwie komisch gewesen, weil man nirgendwo ganz dabei war. Mhm.
Genau. Und ich kenne Menschen, die sich da sehr gut begrenzen können und dann sagen, das bringt mich jetzt nur aus meiner Mitte oder irritiert mich nur und ich komme mir vor wie in einer Zentrifuge und das reißt mich raus aus so einer inneren Sammlung. Und die können sich dann sehr abgrenzen und sagen, das ist es jetzt, darauf lasse ich mich ein. Und wenn ein anderer was anders erlebt hat, dann hört er gerne zu, aber sagt, ich habe das meine erlebt. Und ich glaube, darum geht es, dass das, was wir erleben, stimmt und für uns das Richtige war. Und mehr als diese Fülle können wir nicht haben.
In diesem Sinne wünsche ich dir und euch allen einen schönen Sommer. Wir hören uns im August wieder, da werden wir ein bisschen anschließen, da sprechen wir nämlich über die Sehnsucht.
Und über die Wünsche und alles, was in dem Zusammenhang ist.
Visionen und Ideen, genau.
Genau. Also auch meinerseits allen einen schönen Sommer und eine gute Zeit.
Danke, Christoph.
Tschüss, Veronika.
Tschüss.
Fragen des Menschseins.